Der Apfelplausch mit Fabian Schwarzenbach und Marco Filetscher.
Hallo und herzlich willkommen zum Apfelplausch Folge 380. Heute wieder mit Fabian und mit Marco, der, wie anders vermutet wurde, kein Doppelleben als österreichischer Sternekoch führt, sondern ja, in erster Linie Apple-Fan und Podcaster ist. Hallo Marco, wie geht's dir?
Hallo Fabian, ja, danke für die nette Einleitung. Ja, als Johann Larfor wurde ich bezeichnet, beziehungsweise meine Stimme. Ich habe mich bemüht, die in dieser Woche ein bisschen anders klingen zu lassen. Das liegt daran, dass ich so ein ganz bisschen rau im Hals bin. Okay, ich habe es mal als Kompliment genommen. Abgesehen davon hätten wir dann zwei Österreicher hier im Apfelplausch. Von daher passt das dann schon, oder?
Ja, Österreich wäre dann auf jeden Fall überrepräsentiert. Ja, ich denke, es war auf jeden Fall ein Kompliment. Generell, die Hörerpost ist relativ positiv, auch was so die Neubesetzung angeht. Von daher können wir das durchaus so aufnehmen.
Genau. Ich werde beim nächsten Mal, frage ich dann auch, ob sie uns vermisst haben. Aber da war, mit der Frage warten wir noch ein paar Wochen.
Wir müssen uns erstmal ein bisschen Credit verdienen, da hast du recht. Ja, Stichwort Hörerpost. Wir haben auch diese Woche wieder Zuschriften bekommen, unter anderem vom Alexander, der uns in der Apfelplausch-App beziehungsweise über die Website einen Kommentar dagelassen hat. Das sei an der Stelle nochmal gesagt. Das ist auch immer eine Möglichkeit, über die eigene App zu kommentieren und dort auch die immer aktuellsten Folgen zu hören und zu speichern. Der Alexander schreibt auf jeden Fall: Hallo, echt schade, dass du einen Case verloren hattest, aber das kann man ja über die Wo ist App ordnen. Oder war das ein älteres Modell? Kann echt gut nachvollziehen, da ich meine AirPods Pro 2 auch vor einiger Zeit aus Versehen irgendwie beim Skifahren verloren habe. Ja, das ist natürlich tragisch. Ich hatte auch bei einem meiner letzten Skiausflüge einen Kumpel, dem ist das Handy aus der Tasche gerutscht, als wir im Lift saßen und dann runter in den Schnee. Es ließ sich zwar orten, war dann aber am nächsten Tag schon auf dem Weg Richtung Norddeutschland, von daher ja, war das dann weg. Aber kann ich auf jeden Fall gut nachvollziehen, sehr, sehr ärgerlich.
Genau. Dazu gibt es dann gleich noch unter unseren Flops der Woche ein kleines Follow-up, weil mir das natürlich noch einmal passiert ist. Aber diesmal mit einem Happy End. Kommt gleich. Dann hat uns der Christian geschrieben und hat sehr nett begrüßt, nämlich Hallo an das Quartett. Damit sind wir vier gemeint. Ja, sehr gut. Er schreibt, vielleicht liegt es nur an meiner schlechten Aufmerksamkeit, aber ich kann mich nicht erinnern, in einer eurer Folgen etwas über das von England geforderte iCloud-Hintertürchen gehört zu haben. Dabei ist das Thema doch sehr spannend. So hat Apple doch bereits in der Vergangenheit dem FBI Hilfe beim Entsperren von iPhones verwehrt. Apple sollte diesen Kurs weiterhin fahren. Sobald eine Hintertür da ist, kann diesen eben auch von den bösen Buben genutzt werden. Zumal wäre das ganze Datenschutzmarketing der vergangenen Jahre sonst auch nichts mehr wert. Viele Grüße. Ja, da hat Christian natürlich vollkommen recht und einen wunden Punkt getroffen. Und wir beide, Fabian und ich, haben natürlich sofort reagiert und haben das Thema heute mit in der Sendung. Kommt gleich, Christian, in aller Ausführlichkeit und schon mal so viel sei schon verraten. Du hast natürlich vom Prinzip her vollkommen recht.
Ja, vielen Dank für deine Zuschrift. Wie gesagt, werden wir später drüber sprechen. Davor gab es die Woche aber natürlich ein Thema, was ihr wahrscheinlich alle mitbekommen haben werdet. Und zwar ist iOS 18.4 endlich in der ersten Beta da und bringt Apple Intelligence mit. Und zwar auf Deutsch und so, wie es ausschaut, im vollen Funktionsumfang. Voller Umfang heißt in dem Sinne, alles, was in den USA auch schon irgendwie da ist, wird auch bei uns kommen. Dann mit iOS 18.4, Anfang April soll es soweit sein. Steht sogar auf der Apple-Website. Wenn man die deutsche Seite zu Apple Intelligence öffnet, gleich ganz oben der Vermerk, startet Anfang April. Das heißt, weniger als anderthalb Monate müssen wir noch warten. Dann geht's endlich los. Wir sind aber ganz, ganz schlecht im Warten und deshalb hat sich einer von uns zwei getraut, schon mal die Beta runterzuladen, die erste Beta. Und da werden wir gleich mal ein bisschen schauen, was denn, ja, wie das denn funktioniert. Nicht über Umwege auf macOS, sondern tatsächlich nativ, so wie es dann im besten Fall auch in der fertigen Version aufs iPhone kommt.
Ganz genau. Ich war derjenige, der sich getraut hat. Vielleicht sollten wir an der Stelle direkt noch, Fabian, den Disclaimer bringen. Es ist eine Beta, es ist sogar eine Beta 1. Das heißt also, es ist ein Experimental-Ding. Es wird noch viel verändert werden. Es kann nicht immer alles laufen. Vor allen Dingen ein ganz großer Punkt sind natürlich einfach Apps, die man immer wieder und ganz wichtig braucht, so etwas wie Banking-Apps. Sollte man einfach dran denken, wenn man eine Beta installiert und insbesondere natürlich eine Beta 1. Aber diese ist natürlich eine ganz, ganz besondere, weil es zum ersten Mal Apple Intelligence original auf Deutsch auf iPhones, iPads und den Mac bringt.
Genau, also Beta heißt nicht umsonst Beta, da ist natürlich immer Vorsicht geboten. Wir können mal ganz kurz schauen, was denn jetzt alles mit dabei ist. Das sind unter anderem die Features Genmochi, die selbst erstellten Emojis, die man per Textbefehl erstellen lassen kann. Das hat Marco ausprobiert, da bin ich mal sehr gespannt drauf. Das ist zum anderen Bereinigen in Fotos. Das ist dieses Clear-Up-Feature, was man auch, ich glaube, Google nennt es den Magic Eraser, oder war das Samsung? Einer von den beiden nennt das so.
Genau, ja, den Magic Editor, glaube ich. Ne?
Oder Editor, nehmen wir das.
Ja.
Wo man aus Bildern dann irgendwie ungewollte Gegenstände rauslöschen kann. Auch da gehe ich davon aus, dass du das ausprobiert hast.
Ja, tatsächlich. Und vielleicht noch, um den Wahnsinn in meiner Person etwas abzumildern. Ich habe es nicht auf mein normales, produktiv iPhone, jeden Tag mein Leben darstellendes iPhone gespielt, sondern auf ein iPad. Und da funktionieren die Dinge ja genauso und in gleicher Weise. Von daher war ich nicht so mutig, wie es vielleicht klingt, aber eben neugierig genug, das mit einem iPad auszuprobieren. Ja, vielleicht fangen wir an mit Bereinigen in Fotos.
Gerne, ja.
Ja, ich habe also jetzt eine Funktion, die man schon woanders auch kannte. Du hast es gesagt, bei Google und bei Samsung gab es sowas oder gibt es das auch, und das gibt es jetzt eben auch bei Apple. Das heißt, in der Fotos-App, ich habe ein Foto, ich habe dort ein Straßenschild, irgendetwas, was mich stört auf dem Foto. Ich sage bereinigen und kann dann dadurch, dass ich das markiere, verschwinden lassen. Funktioniert sehr, sehr gut. Funktioniert in den anderen. Ich habe es mit Google-Fotos auch ausprobiert. Funktioniert es genauso gut oder funktioniert es auch eben gut, aber eben bei Apple auch. Also richtig, richtig gute Funktion, sehr gut. Wirft natürlich immer wieder die Frage auf, was ist dann noch die Wahrheit, was ist die Realität? Aber die Diskussion führen wir jetzt an der Stelle vielleicht nicht. Aber die Funktion an sich ist schon cool.
Ja, ich habe so ein bisschen in Reviews gesehen, da bin ich leider darauf angewiesen, ich war nicht mutig genug, mir die Beta zu laden. Da habe ich das so ein bisschen verfolgt und da waren die Eindrücke auch durchwegs positiv, wenn es sich um kleine Sachen, sage ich jetzt mal, am Rand handelt. Wenn man jetzt natürlich die Hauptfigur aus einem Bild rausschneiden will, wird es natürlich immer schwieriger für die Software da, das, was im Hintergrund zu sehen sein soll, irgendwie zu errechnen. Aber ich sage mal, so kleine Dinge, die irgendwie stören, die kann man damit ganz gut entfernen. Da ist der erste Eindruck, und wir sind immer noch in der Beta 1, wirklich sehr, sehr positiv.
Ja, absolut. Das haben sie gut gemacht. Dann sollen wir auch vielleicht nochmal den Vergleich mit Adobe Photoshop bringen an der Stelle. Ich hatte dir ein Foto geschickt.
Ja, ja, ja.
Und du solltest feststellen, an welcher Stelle das denn, also vielleicht nochmal zum Zusammenhang, es gibt eben jetzt, das ist auch neu rausgekommen, Adobe Photoshop für das iPad. Ganz cool. Die meisten Funktionen sind allerdings im Abo-Modell versteckt, aber so ein paar gibt es auch in der kostenlosen Version. Unter anderem, dass man Bilder einfach erweitern kann. Also das heißt, ich habe ein Bild und dann sage ich, ich möchte gerne rechts ein bisschen mehr haben oder oben oder unten ein bisschen mehr haben. Und die Software errechnet dann, was da wäre, wenn ich es fotografiert hätte. Das ist natürlich wiederum nicht die Realität, aber ich konnte dich davon überzeugen, oder, Fabian?
Definitiv. Also ich sag mal, mein ungeschultes Auge hat das nicht ausmachen können, was da jetzt das reale Foto und was davon irgendwie dazu gedichtet worden ist. Muss ich wirklich sagen, das ist ja erstaunlich, beeindruckend, aber ein Stück weit auch erschreckend, weil du dir einfach nicht mehr sicher sein kannst, welches Bild echt ist und welches Bild nicht echt ist. Also ja, wirklich eine Entwicklung, wo man noch nicht so ganz weiß, wie man dazu stehen soll. Ganz so weit geht Apple aber nicht. Also bei dem bereinigen Feature geht es jetzt wirklich nur darum, irgendwie Gegenstände rauszunehmen. Image Playground geht so ein bisschen mehr in die Richtung, um hier die Liste mal weiter abzuarbeiten. Haben wir auch schon in der letzten Folge von uns beiden am Mac ausprobiert gehabt, wo man dann eben so cartoon-mäßig verschiedene Styles, Textbefehle eingeben kann und dann wird dann eben so ein Bild erstellt, was dann aber ganz eindeutig auch für mein ungeschultes Auge keinem Foto nahe kommt.
Nein, so ist es. Die Genmojis, die haben tatsächlich nicht gut funktioniert. Also die habe ich rausprobiert und das geht dann so, dass man eine Textbeschreibung gibt und dann erstellt eben entsprechend die Software dieses Bild, ja, das berühmte Einhorn auf dem Mars, Unicorn in Space on Mars. Aber ich hatte tatsächlich Probleme, also ganz viele Beschreibungen, die ich so versucht habe, haben dann nicht funktioniert, insbesondere auch relativ einfache. Also ich habe erst habe ich gedacht, ich mache es ein bisschen zu kompliziert, dann habe ich es immer einfacher gemacht und nicht mal einen schwarzen Hund. Also das ging nicht so ganz gut. Und man muss wissen, das funktioniert natürlich nur innerhalb von Apples eigenen Apps. Also sprich, in iMessage funktioniert das, ist dann, wenn es funktioniert, auch sehr witzig, aber ist, glaube ich, mehr eine Spielerei.
Haben wir von Apple eigentlich nicht anders erwartet. Vielleicht kommt da irgendwann mal dann die Möglichkeit, das als, ich weiß nicht, als Sticker zu speichern und dann irgendwie auch an andere schicken zu können. Warten wir mal ab. Ja, aber das ist soweit, klingt soweit ja mal gar nicht so verkehrt. Das, worauf die meisten aber wahrscheinlich gewartet haben werden, sind die Optionen, die man mit Texten machen kann. Also es gibt ja zum einen eine neue Mail-App, die auf der einen Seite die Oberfläche neu gestaltet bekommen hat und dann eben auch über diese Schreibwerkzeuge verfügt, wo ich dann Texte markieren kann und entweder umschreiben lassen kann, zusammenfassen lassen kann, alle möglichen Geschichten damit. Und was ich ganz spannend fand in dem Zusammenhang, ist, dass das ja wirklich mit jedem Text systemweit funktioniert. Also es muss jetzt nicht nur in der Apple-eigenen Notizen- oder Mail-App, der Text muss nicht nur da drin vorkommen, sondern du kannst jetzt auch, wenn du eine Nachrichten-App, also irgendwie eine News-App oder keine Ahnung was, irgendwo einen Text markierst, wo da ja immer diese Tools erscheinen, da gibt es jetzt wohl die neue Schaltfläche Schreibwerkzeuge. Hast du das ausprobiert? Funktioniert das?
Ja, natürlich habe ich das ausprobiert. Und ich muss sagen, ich habe das jetzt seit, um ehrlich zu sein, also jetzt seit 2 Tagen spiele ich damit rum und natürlich auch nicht nonstop, also so richtig tief konnte ich da noch nicht rein, aber habe natürlich ein bisschen rumgespielt und ausprobiert, weil ich ja auch wusste, dass du danach fragen wirst. Von daher, ich behaupte mal, ich möchte schon heute diese Textwerkzeuge nicht mehr missen. Das ist so gut, dass ich erstmal eigene Texte schreibe, wie in einer E-Mail zum Beispiel. Ja, ich schreibe den Text und dann klicke ich auf diese Schaltfläche. Da gibt es dann diese schöne Siri Apple Intelligence Fläche, die gibt es dann extra nochmal dazu. Und dann habe ich verschiedene Möglichkeiten, nämlich den Text umschreiben zu lassen, den Text korrigieren zu lassen. Ich kann den Stil sagen, also förmlich, also professionell oder freundlich oder so etwas. Und dann schreibt er mir den einfach um. Das ist sogar ganz nett animiert. Das geht dann so drüber. Das wird so ein bisschen wie so ein Nebel einmal drüber geführt, so wie wir das von Siri kennen, wenn die Dame einmal aufwacht. Und das funktioniert gut, ich fand die Texte jetzt nicht immer vollkommen überzeugend. Also die E-Mails, die konnte ich dann zum größten Teil doch noch selbst besser schreiben. Aber es gibt natürlich auch ganz viele Menschen, denen das sehr schwer fällt, dann so Texte zu schreiben. Und für die ist das natürlich eine unfassbare Hilfe. Und was wirklich sehr, sehr nett ist, ist, dass ich mir Zusammenfassungen geben kann, dass ich mir Listen geben kann und das wirklich auf Knopfdruck und ohne diese Texte kopieren zu müssen, so wie wir das vielleicht mit ChatGPT gemacht haben, ja, irgendwie, also eine lange E-Mail, bitte fass mir die zusammen oder so. Und das funktioniert einfach innerhalb dieser App, also Mail-App zum Beispiel, auf Knopfdruck. Und das ist echt ein Ding. Also das wird einiges in der Nutzung verändern.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Ich kann vielleicht nochmal erzählen, ich habe es bei einer Zeitung-App versucht, also hier eine Lokalzeitung, und dann habe ich Iris gesagt, bitte fass mir diese Seite zusammen, die dann auf dem Bildschirm in dieser Zeitungs-App zu sehen war. Was macht Siri, obwohl sie sonst ja eher tiefbegabt ist? Macht einen Screenshot, macht mir daraus dann eine Zusammenfassung als Text und gibt die mir aus. Ah, schon gut gemacht. Also das ist eine echte Hilfe, dass ich, egal was ich habe, also eine Webseite aus irgendeiner anderen App heraus, irgendwo, wo ich viel Text habe, und dann sagen kann, hier, bitte fass mir das einmal zusammen, und das geht automatisch und gibt das als Text
aus. Aber das heißt, es wird automatisch ein Screenshot erstellt? Bevor das, genau, weil das ist nämlich das, was dann noch irgendwann wahrscheinlich besser wird, diese, ich weiß gar nicht, wie nennt Apple das, diese On-Screen-Awareness oder so, weil aktuell ist es ja schon möglich, wenn du einen Screenshot machst, da irgendwie Texte auszuwählen und zu kopieren. Ich denke mal, in nicht allzu ferner Zukunft wird es dann auch möglich sein, wirklich das auf dem Bildschirm Angezeigte so zusammenzufassen, ohne dass da dieser Screenshot-Umweg gemacht werden muss. Das stelle ich jetzt einfach mal in den Raum, aber das würde mich wundern, wenn man diesen Workaround da wirklich dauerhaft hätte.
Das war natürlich jetzt in dem Fall, weil es aus dieser Zeitungs-App heraus natürlich nicht als Text ausgegeben wird, sondern ich sehe auf dem Bildschirm innerhalb dieser App, sehe ich praktisch die Zeitungsseite.
Ah, ich verstehe.
Also
okay.
Die wird halt 1:1 so, als wenn ich sie auf Papier hätte, abgebildet. Und nicht ein Text, wie ich jetzt in Word oder so dann auch tatsächlich den Text habe. Deshalb dann dieser Weg. Aber ich musste das nicht extra sagen. Ich musste nicht sagen, bitte mach mir einen Screenshot, bitte mach da eine Zusammenfassung. Sondern ich habe Iris gesagt, bitte fass mir diese Seite zusammen. Hat sie selbstständig, danke Iris, einen Screenshot gemacht und das dann daraus den Text extrahiert und dann zusammengefasst und mir in einer Liste ausgegeben. War schon cool, also war sehr beeindruckend.
Doch schon ein bisschen schlauer geworden, die neue Iris, weil es ja hieß, jetzt unter 18.4 gibt es nur mal, ja, diese ganzen Funktionen, die wir jetzt eben besprochen haben, und halt eben neue Optik für den Sprachassistenten. Aber die wirklich neue KI-gestützte Iris, die soll dann erst mit 18.5 kommen. Die gibt es auch in den USA jetzt noch nicht. Das heißt, da sind wir dann wirklich, gehören wir dann auch mit zu den Ersten, wenn es dann soweit ist. Aber anscheinend, so wie du das jetzt erzählst, hat man da im Hintergrund schon ein paar Anpassungen gemacht. Das finde ich schon mal ganz cool.
Ja, ich würde sie dann Iris Plus nennen. Aber
Iris Plus, ja, das ist,
da kommen
wir später nochmal dazu, das ist natürlich eine Top-Überleitung.
Da kommen wir später beim Axel nochmal drauf.
Genau, bei Amazon. Ja, dann haben wir noch die priorisierten Benachrichtigungen und Zusammenfassungen. Da wurde ja ganz viel schon im Vorfeld fast schon schlecht geschrieben. Es war natürlich auch schlecht, dass da irgendwie News zu Fake News zusammengefasst wurden. Das ist jetzt ein Stück weit wieder da, allerdings nicht für News-Apps oder nur eingeschränkt für News-Apps nutzbar. Was aber ganz neu ist, ist eben die priorisierte oder die Möglichkeit, Benachrichtigungen zu priorisieren. Hast du das schon mal ausprobieren können? Funktioniert das oder ist da die Zeit jetzt einfach zu kurz gewesen?
Ja, tatsächlich konnte ich das nicht richtig so ganz gut ausprobieren, weil ich die meisten Benachrichtigungen dann doch auf dem iPhone habe und nicht auf dem iPad. Du musst das extra einstellen, ja, also du musst das in die, das ist auch an einer anderen Stelle unter den Einstellungen, als diese Zusammenfassung für Siri und Apple Intelligence, nämlich unter Mitteilungen. Und da musst du dann extra sagen, Apple Intelligence ist dann halt ein eigener Punkt. Und dann muss ich sagen, Mitteilungen priorisieren und Mitteilungen zusammenfassen. Das muss ich extra nochmal auswählen. Also sprich, das ist nicht eingeschaltet von Hause aus, wenn ich das installiert habe. Ja, da kann ich noch nicht wirklich viel zu sagen. Also das habe ich noch nicht wirklich und gut und mit System ausprobieren können.
Okay.
Schauen wir mal. Das weiß ich nicht.
Machen wir dann in 2 Wochen, wenn du vielleicht noch ein bisschen länger damit gelebt hast.
Aber das klingt soweit schon mal gar nicht so schlecht. Apropos standardmäßig eingestellt oder nicht eingestellt, so wie ich das mitbekommen habe, sobald man iOS 18.4 runterlädt, in deinem Fall iPad OS 18.4, wird Apple Intelligence automatisch aktiviert, oder? Also das ist, da sind wir über dieser Opt-in, Opt-out-Geschichte vom letzten Mal. Das ist automatisch da. Wäre ja auch komisch. Ist ja auch wirklich eine große Neuerung, dass sollen dann auch alle mitbekommen.
Ich habe nichts, ich musste das nicht nochmal ausdrücklich nochmal einschalten, nein. Aber du kannst es natürlich auch ausschalten.
Ja,
ne? Also du kannst natürlich grundsätzlich dann unter den Einstellungen, da steht jetzt dann Apple Intelligence und Siri. Das ist ja schon schön, wenn man so in einer Zeile die Worte Intelligenz und Siri gemeinsam liest, ja. Und dann könntest du es da natürlich dann ausschalten, dann hast du diese ganzen Funktionen nicht, ne? Aber es war eingeschaltet.
Apropos Intelligenz, weil sie jetzt eben noch nicht ganz so intelligent ist, ist man ja aktuell noch so ein bisschen auf die ChatGPT-Integration angewiesen. Die ist jetzt auch mit da und funktioniert. Ach, das vielleicht auch noch mal kurz erwähnt, soweit ich das mitbekommen habe, ist wirklich alles auf Deutsch verfügbar, oder? Also es gibt vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch irgendwie einen Hinweis auf Englisch, aber das wird sich auf jeden Fall im Laufe des Beta-Zyklus wird das angepasst. Davon gehe ich aus.
Ja, alles gut auf Deutsch. Ich habe Meldungen gelesen, dass diese Beschreibungen zum Beispiel bei Genmojis auf Englisch ein bisschen besser funktionieren als auf Deutsch. Aber ich habe noch keinen Unterschied gemerkt. Das heißt also tatsächlich komplett und vollständig auf Deutsch. Und wir haben ja eben schon gesagt, es sind ja alle Features, die Apple Intelligence bislang haben, auch komplett genauso 1:1 wie in englischsprachigen Ländern jetzt bei uns verfügbar. Ne?
Ja.
Ja, also die ChatGPT-Integration funktioniert nicht ganz nahtlos, weil es ploppt immer ein kleines Fensterchen auf und dann musst du noch einmal sagen, ja, ich möchte wirklich, dass das weitergegeben wird an ChatGPT. Aber dann funktioniert es also auch relativ gut und das Schöne ist ja, dass ich dann auch ChatGPT so nutzen kann und direkt über Iris nutzen kann, nicht nochmal über die eigene App gehen muss, nicht mal über den Browser gehen muss, sondern das dann da integriert habe. Ne? Also ja, das funktioniert eigentlich ziemlich gut.
Ja, klingt sehr, sehr cool. Ich freue mich drauf, wenn es dann wirklich fertig zu uns kommt. Aber so für eine Beta 1 finde ich, macht das wirklich einen guten Eindruck. Zumindest das, was du jetzt erzählt hast und auch das, was man so in Reviews hört und sieht. Also da scheint Apple die Zeit wirklich genutzt zu haben, das letzte halbe Jahr fast und wirklich, wirklich was auf die Beine gestellt zu haben.
Ich denke, das ist einfach so unfassbar wichtig für Apple, jetzt auf diesen KI-Zug aufzuspringen, der ja kein Zug mehr ist, sondern ein rasender ICE, ein TGV. Ja,
schon ist, voll in Fahrt,
voll in Fahrt und Apple muss jetzt da irgendwie hinterherkommen mit ihrer Dampflokomotive. Also die sind sozusagen dann dabei und deshalb war es, glaube ich, unfassbar wichtig. Ich glaube, die haben da ganz viel Ressourcen reingesteckt, damit das jetzt gut funktioniert. Und auch die Erfahrung aus den letzten Jahren, die Beta 1 funktionieren ja meistens besser als dann eine Beta 2 oder Beta 3. Ganz einfach, weil da viel mehr Entwicklungszeit für reingeflossen ist. Also, ja, dafür funktioniert es gut. Das, was wir bis jetzt ausprobiert haben, bleibt vielleicht noch die Integration oder diese neue Mail-App. Ja, soll ich die nochmal berichten?
Ja, ich habe es vorhin schon mal kurz angesprochen. Es wird eine neue Mail-App geben, beziehungsweise ein neues Interface. Wie hast du dich schon dran gewöhnt oder hängst du noch an der alten?
Ja, das ist ganz, ganz schwer, sich da umzugewöhnen. Ich habe also jetzt solche Badges, die mir die E-Mails priorisieren sollen, beziehungsweise unterteilen in wichtig und Werbung und geschäftlich und so. Da gibt es so Kategorien und naja, das funktioniert einfach noch nicht zuverlässig. Das heißt, er erkennt einfach meine E-Mails dann noch nicht. Ne? Was ist das jetzt eigentlich für eine E-Mail? In welche Kategorie soll die? Deshalb habe ich das ausprobiert und bin dann doch wieder bei unter diesem Punkt alle, wo ich die dann alle einfach chronologisch habe, beziehungsweise ich mache mir immer den Knopf ungelesen und gucke mir dann die ungelesenen an. Also deshalb, ja, da muss man sich wahrscheinlich dran gewöhnen. das so zu machen, das weiß ich, also ich habe noch kein abschließendes Urteil, ich werde es nochmal ausprobieren, ob das wirklich gut ist und mir das Leben einfacher macht, hängt davon ab, wie gut das funktioniert. Bis jetzt funktioniert es noch nicht gut, aber da schauen wir mal, vielleicht sagen wir jetzt in einem halben Jahr, wie konnten wir früher E-Mails lesen, ohne dass Apple uns die sortiert hat. Und ich habe es eben natürlich schon gesagt, also was da natürlich wirklich cool drin ist, das sind einfach diese Text-Tools. Ne?
Ja, ja. Nee, bin ich auch gespannt, ob man sich da schnell dran gewöhnt, aber ja, in der Regel schon. Ich sag mal auch, die am Anfang wirklich hart kritisierte Fotos-App mit iOS 18 hat man sich mittlerweile eigentlich auch dran gewöhnt, oder? Ich weiß nicht, wie das bei dir ist.
Ich finde das super.
Ja?
Ich finde das wirklich gut. Und ich fand's, ja, das war ungewohnt am Anfang, aber ich bin dann jemand, der da sehr neugierig dran geht und das ausprobiert. Und das Schöne daran ist ja, ich kann mir die ja so sortieren, wie ich will. Also das heißt, ich kann ja meine Alben nach oben nehmen. Ich kann ja Rückblicke auch wieder rausschmeißen, wenn ich die nicht haben will. Oder Personen oder so etwas. Also sprich die Sortierung nach diesen Kategorien. Also von daher, nee, das ist schon, da haben sie schon was Schönes gebaut. Vielleicht sollte es die Möglichkeit geben, das auch wieder auszuschalten, wenn man das dann wirklich irgendwie gar nicht will. Damit so beruhigt man dann auch die Gemüter. Aber ich fand das gut.
Ja.
Aber wir sind noch bei Apple Intelligence.
Ja, genau. Nee, ich wollte eigentlich nur kurz dazu noch anmerken, dass sich ja viele in den Kommentaren auch gefragt haben oder gewünscht haben, wann denn endlich die neue Mail-App kommt, auch das neue Layout und Design ist jetzt dann wohl endlich da. Und ja, ich bin gespannt, nochmal kurz auf die Fotos zurückzukommen. Apple hat da ja auch auf Kritik gehört und in den nachfolgenden kleineren Updates dann Anpassungen vorgenommen. Ich schätze jetzt mal, wenn in der Mail-App da irgendwas total sauer aufstößt, dass Apple da mittlerweile auf seine Kundschaft hört. Und das finde ich auf jeden Fall eine gute Sache. Kommen wir noch zu Image Playground als letzten Punkt von unserem kleinen Apple Intelligence Ausflug. Ist ja eine eigenständige App. Haben wir vorhin schon mal kurz angesprochen, aber du wolltest noch was dazu sagen.
Ja, die hatten wir, glaube ich, beim letzten Mal schon. Und auf dem Mac ist auch ein nettes Spielzeug. Man kann halt bestimmte Dinge dort per Text geben oder bestimmte vorgegebene Stichwörter dann in Form eines Bildes umsetzen lassen. Es gibt einen neuen Stil, Sketch Style nennt sich der. Das sind so Zeichnungen. Schlecht für alle Zeichner, Karikaturisten und so etwas. Also die sehen schon ziemlich gut aus, diese Bilder dort. Natürlich noch keinen fotografischen Stil, also so Realfotografie. Das nehme ich auch nicht an, dass das kommt. Ich denke mal, da hat Apple viel zu viel Angst vor Missbrauch. Also von daher, also dieser neue Stil, Sketch-Style, ist ganz cool, sieht ganz nett aus. Ja, die funktioniert gut, funktionierte ja auch schon vorher gut an meinem Mac. Also das ist halt eine nette Spielerei, um solche Bildchen machen zu können. Was ich vielleicht daran kritisieren würde, kennst du das App-Icon davon? Ach, hast du das mal gesehen?
Oh, mit dieser Katze
da drauf?
Ja, ganz, ganz dunkel habe ich es in Erinnerung.
An der Stelle vermisse ich Johnny Ive. Der hätte das nie abgewunken. Mein Gott, nee, das ist ja an Hässlichkeit nicht zu überbieten. Also, wer solch ein App-Icon macht, ich weiß nicht. Also,
ja,
na gut.
Ich hab's mir auch gedacht. Also, ich habe es jetzt zwar nicht mehr ganz vor Augen, aber ich weiß noch, dass ich mir in dem Moment dachte, Mensch, irgendwie schaut das wie wenn einer über Shortcuts sich irgendwie ein App-Lesezeichen gebastelt hätte und mit einem Bild versehen hätte. Also das hätte Johnny Ive vermutlich besser gelöst, ja. Das kann man, glaube ich, so sagen.
Ja, kann man, glaube ich, so sagen. Apropos Johnny Ive, der hat ein schönes Interview gegeben, gerade eben zum 70. Steve Jobs wäre 70 geworden, 70
genau,
Jahre alt geworden, jetzt in diesen
zum
Tagen.
Zum möglichen 70. von Steve Jobs, der am Montag, am 24. gewesen wäre. Können wir, glaube ich, ganz kurz machen, da nicht großartig Neues erzählt, außer dass er die Zusammenarbeit wahnsinnig geschätzt hätte und dass er wohl, wenn Steve Jobs
noch am Leben wäre, wahrscheinlich heute noch bei Apple wäre. Aber das ist ganz viel Konjunktiv und Konjunktiv hat ihm wohl auch Steve Jobs selbst gesagt, soll er aus seinem Wortschatz streichen. Auch diese typische Frage, was hätte Steve Jobs zu XY gesagt, soll man sich wohl nicht stellen. Da hat er so ein bisschen aus dem Nähkästchen berichtet. War ganz nett zu lesen und ja, Johnny Ive ist ja wirklich eine Apple-Legende und da ist es immer, finde ich zumindest, immer schön, wenn man was Neues hört. Wir bleiben aber nochmal bei Apple Intelligence, würde ich sagen, und zwar auf der Vision Pro. Das ist war eine Meldung, die ich gar nicht so auf dem Schirm hatte. Aber Apple Intelligence soll tatsächlich auch auf der Vision Pro eingesetzt werden können. Und da musst du mir jetzt kurz helfen. Ich weiß es gerade gar nicht mehr sicher, ob das hardware-technisch sich überhaupt ausgeht oder ob Apple da irgendwie einen Sonderweg genommen hat. Weil bisher ist es ja so, dass du auf jeden Fall diese 8 Gigabyte Arbeitsspeicher brauchst. Das hat die Vision Pro, glaube ich, nicht.
Wahrscheinlich musst du dir dann eine zweite Apple Vision Pro kaufen. Nein, natürlich nicht. Nein. Apple macht das über Software, nämlich mit der neuesten Version Vision OS 2.4. Also auch die 4 dann da am Ende, aber 2.4. Und da sollen dann diese Apple Intelligence Features wie Schreibwerkzeuge, Image Playground, Genmoji draufkommen. Und eine spezielle Spatial Gallery, das hat jetzt nichts mit Apple Intelligence zu tun, was aber auch ganz cool klingt, nämlich räumliche Fotos und Videos, Panoramen von bekannten Künstlern, die man sich dann in der Apple Vision Pro halt anschauen kann. Also Apple Vision Pro bekommt auch mit der nächsten Version des Betriebssystems Apple Intelligence.
Ja, sehr cool. Die Version, die du jetzt auf dem Kopf hattest, die hatte das vermutlich noch nicht, oder? Du warst im Apple Store und hast so eine Demo gemacht.
Ganz genau. Ich habe mir eine Demo gebucht und vielleicht mal den Tipp an alle Zuhörenden, mach das ruhig mal, also so, das dauert so eine halbe Stunde. Dazu muss man natürlich in irgendeinen Apple Store, da muss man irgendwo Apple Store in der Nähe haben. Fabian hat einen in der Nähe.
Zwei sogar.
Ich habe glücklicherweise eine. Zwei sogar. Natürlich. München hat natürlich zwei. Und wir im Ruhrgebiet haben mal gerade einen einzigen, wobei es mir das Gerücht gibt, dass wir vielleicht noch einen zweiten bekommen in Dortmund. Aber das ist auch nur ein Gerücht. Also einfach mal soll ich eine Demo buchen. Das geht natürlich online über die Apple-Seite. Dann wählt man die Zeit aus. Das dauert dann immer so eine halbe Stunde. Und dann nimmt sich ein Apple-Mitarbeiter, eine Apple-Mitarbeiterin wirklich die Zeit, sich mit dir einmal diese Apple Vision Pro durchzugehen. Die zeigen dann natürlich so Showcases und die sind wahrscheinlich auch immer gleich. Aber ist ganz nett und vor allen Dingen auch sehr eindrucksvoll. Obwohl mein Mitarbeiter, der war sehr nett, das sind die ja immer im Apple Store, der war extrem nett, aber der war ein bisschen enttäuscht, dass ich nicht so ganz komplett nur begeistert war. Und ein Feature, das ich unbedingt ausprobieren wollte, nämlich die Kombination mit einem Mac, also wie man jetzt sozusagen daran arbeiten könnte, das konnte er nicht zeigen, weil da kein Mac dran angeschlossen war. Aber so diese üblichen Dinge am Strand stehen und auf dem Mond stehen und Videos gucken und diese Geschichte mit dem Geburtstag, ja, den man dann irgendwie miterleben kann, als wäre man am Tisch mit den Menschen, die da gefilmt wurden. Ja, das ist schon sehr beeindruckend, das Ganze. Also von daher, es lohnt sich, das mal gemacht zu haben.
Ja, klingt sehr spannend. Ich muss sagen, bei mir fliegt die wahnsinnig unterm Radar. Also klar, man bekommt es mit, was berichtet wird. Aber ich habe auch noch nie eine aufgehabt. Das ja, werde ich vielleicht mal ändern. Vielleicht schaue ich da mal hin. Ist für mich aber, wie gesagt, total ja, uninteressant, allein wegen dem hohen Preisschild und dem Mangel an Einsatzmöglichkeiten. Bis jetzt zumindest noch nicht wirklich interessant für mich. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, wie es bei euch ausschaut, wer so ein Ding überhaupt besitzt. Ich weiß, der Lukas hat eine. Aber ja, ansonsten kenne ich wirklich niemanden.
Ja, ich wollte die auch nicht kaufen. Das war mein zweiter Satz.
Deshalb war er nicht begeistert, der Verkäufer.
Im Apple Store. Ich will die jetzt nicht kaufen. Ich will die nur mal ausprobieren. Aber dann sind die trotzdem genauso freundlich.
Ja, sehr gut, sehr gut. Ja, also Apple Intelligence, weiter großes Thema. haben wir jetzt, glaube ich, ganz gut abgehakt. Wir wollten noch mal so ein bisschen aufs iPhone 16e zu sprechen kommen. Das haben Lukas und Roman letzte Woche ja schon mal grob aufgearbeitet. Ist natürlich Apples Einstiegsgerät für Apple Intelligence. Das wird dann damit möglich sein. Wir wollen aber so ein bisschen auf das 5G-Modem eingehen. Apple nennt das C1. Aber vorneweg mal ganz kurz deine Meinung zum 16e, damit wir da auch was dazu gesagt haben.
Ja, das 16e, ein absolut spannendes Gerät, was so ein bisschen polarisiert, habe ich das Gefühl. Es gibt nur die, die es lieben oder die, die es hassen. Und naja, der größte Kritikpunkt ist natürlich der Preis und da gehe ich vollkommen mit. Also das wäre ein richtig gutes Ding. Das wäre ein richtig schönes, neues, tolles iPhone, auch mit den Einschränkungen, die es hat, wenn es 499 € kosten würde. Ja, also sprich, das ist einfach zu teuer für das, was es bietet, beziehungsweise ist natürlich klar ein neues und Apple kann es auch nicht billiger machen, da bin ich auch fest von überzeugt, das hat dann etwas mit dem Markenkern und mit Beschädigung der Marke zu tun, wenn ich so Low Price irgendwie mache und wahrscheinlich ist das Ding auch natürlich teurer als noch das alte SE war, also sprich in der Produktion. Wir haben ja beim letzten Mal schon gelernt, die 40% Marge muss irgendwo herkommen. Also von daher, ja, ne, das ist schon ein tolles Ding, aber natürlich zu teuer.
Ja.
Was daran jetzt technisch extrem spannend ist, ist natürlich der C1-Chip, ne?
Ja, definitiv. Also Apples erster 5G-Chip, erstes 5G-Modem. Spannend auch irgendwie, das in so einem Einsteiger-iPhone mal zu testen. Aber die Tests scheinen recht gut zu laufen, weil erste Ergebnisse zeigen, dass es von der Leistung her durchaus mit dem normalen iPhone 16, wo ja Qualcomm noch drin verbaut ist, da mithalten kann, aber wohl deutlich effizienter ist. Bis zu 25% weniger Strom als aktuelle Modelle. Das finde ich ist schon eine Hausnummer. Also das... ja, und gerade in Kombination dann mit dem etwas größeren Akku, ich glaube 3900 irgendwas Milliampere-Stunden sind es im 16e, knapp 300 mehr als im normalen 16. Finde ich, das macht das Ganze dann nochmal ein bisschen wertiger. Und das passt super in Apples Ansatz, ja, irgendwann alles, was Chips und Modem betrifft, irgendwann aus eigener Hand zur Verfügung stellen zu können. Da ist der C1 jetzt ein weiterer Schritt auf dem Weg.
Ja, und es scheint eine enge Verbindung, Zusammenarbeit zu geben mit dem A18-Chip. Und natürlich auch mit der Software. Also das heißt, das ist schon dann auch ein Chip, der genau für die Bedürfnisse angepasst ist, wie Apple das möchte. Und ich glaube, das macht Apple ganz gerne. Das hat sie mit den M-Chips ja auch gezeigt, dass das dann schon genau das Ding ist, was sie haben wollen, was auf die Bedürfnisse abgestimmt ist, was die Leistungsfeature hat, die Apple gerne haben möchte dafür und das dann natürlich auch selbst machen zu können und nicht auf irgendwelchen Drittanbieter angewiesen zu sein. Ich glaube, das gefällt Apple auch ganz, ganz, ganz besonders.
Ja, ich habe letztens auch eine Übersicht gesehen über Apples Chip-Line-Up, was da quasi schon alles irgendwie aus eigener Hand alles da ist und was eben noch kommen soll. Das nächste wird dann wohl irgendwie ein WLAN-Modem, dass man sich da unabhängiger davon macht. Und ich erinnere mich gerade, ich habe vor ein paar Wochen, vielleicht war es auch schon vor Weihnachten, drüber geschrieben gehabt, dass Apple, wie gesagt, jetzt diesen C1 erstmal testet und dann aber in naher Zukunft auch einen C1 Pro oder eben eine, wie auch immer genannte, höher getaktete Version zur Verfügung stellen will, die dann eben auch gut genug oder vielleicht sogar noch besser fürs iPhone dann 17 Pro, naja, das kommt ein bisschen zu früh, 18 Pro 2026 kommen wird. Hm. Und in dem Zusammenhang auch spannend, da wird der Roman sich freuen, auch im MacBook, dann endlich ein MacBook Pro 2026 mit C1-Modem. Ich glaube, du, Marco, du freust dich da auch drauf, oder?
Da ist Roman nicht alleine. Das steht auf meiner Wunschliste an Apple. Jedes Weihnachten schicke ich nach Cupertino eine Postkarte mit einer Liste und da steht immer ganz oben erstens, bitte, 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 bitte mach mir ein MacBook mit einem Mobilfunk-Chip drin. Also von daher, ja, tatsächlich, ich würde mir dann relativ schnell ein neues MacBook kaufen, wenn das möglich wäre. Das ist schon ziemlich nervig, dass man das immer dann übers iPhone oder übers iPad die Verbindung machen muss, wenn man unterwegs ist. Und mit so einem MacBook ist man ja auch dann natürlich unterwegs. Also das ist ja mobiles Gerät im Prinzip. Von daher, ja, verstehe ich nicht, warum sie es nicht machen bislang. Und ja, sehr, sehr gerne. Der einzige Nachteil, die einzige Einschränkung ist, das hat auch Roman beim letzten Mal schon gesagt, ist, dass das MMWave fehlt. Das ist für uns nicht ganz so spannend, aber ich glaube, dass die US-Amerikaner da schon drauf achten und das wird ein Manko sein für das 16E dann im Verkauf in den USA.
Und ja. Ja, also mir war das gar nicht so bewusst, dass diese Technologie, du hast mich dann aufgeklärt, dass das ja wirklich schon einen praktischen Nutzen hat. Also man geht hier, oder ich zumindest immer, wenn ich davon höre, geht man davon aus, ja gut, das ist halt irgendwie schneller und irgendwie nochmal enger getaktet und du hast aber auch eine geringere Reichweite, das heißt, du brauchst mehr Masten. Also für mich haben sich die Vor- und Nachteile immer so ein bisschen aufgehoben. Aber du hast jetzt vorhin gesagt, dass das in den USA unter anderem zum Beispiel in Sportstadien, in großen Arenen eingesetzt wird und dann tatsächlich so weit, dass du quasi ja als Zuschauer mit diesen Masten so kommunizierst, dass du dir über dein iPhone oder anderem Smartphone, das da mit kompatibel ist, dann irgendwie besondere Statistiken oder Zeitlupen oder verschiedene Kameraeinstellungen irgendwie aufs iPhone nochmal ranholen kannst. Das finde ich schon wahnsinnig cool. Also muss ich sagen, das hat mich überrascht. Davon habe ich noch nie gehört. Aber finde ich wirklich, wirklich cool. Und das ist dann natürlich schon was, wo gerade US-Kunden dann natürlich, wenn sie sowas nutzen und sowas wird sicher auch noch ausgebaut, wo man dann vielleicht sagt, okay, dann nehme ich mir lieber doch das normale 16 oder 16 Plus. Das könnte dem 16E schon schaden, wenn das fehlt.
Genau, das ist diese Geschichte, wenn ich in so einem Stadion, Football oder so zum Beispiel, dann 50.000, 60.000, 70.000 Leute habe, die gleichzeitig darauf zugreifen und dann spielt eben diese Technik dann halt ihre Stärke aus. Und naja, das gibt es seit 2019 in den USA in mehr als 80 Stadien. Also von daher, das ist schon ein Ding für diese Riesenveranstaltungen, sprich so Sport und wahrscheinlich Konzerte und so auch. Da könnte das dann wirklich eine Rolle spielen. Ne? Schauen wir mal, wie gut sich das 16E verkaufen wird. Apropos Alleinstellungsmerkmale, apropos Apple Intelligence, da ist natürlich dann der Datenschutz, spielt da natürlich eine große Rolle. Wir haben es eben erwähnt, Apple geht einen ganz besonderen Weg, der sehr aufwendig ist, der uns aber davor schützt, ausgespäht zu werden, dass wir alle unsere Daten dann auch wiederfinden in einem Sprachmodell und bei den Firmen. Von daher ist das schon wichtig für Apple. Und da sind wir bei dem Thema, das wir am Anfang in der Zuschrift hatten, nämlich iCloud und das Vereinigte Königreich. Und da gibt es tatsächlich eine ganz, ganz spannende Entwicklung, die wir natürlich auch gerne, danke nochmal für den Hinweis und die E-Mail, aufgreifen werden.
Ja, also es ist auch ein bisschen vergleichbar mit dem Fall, den der Christian da angesprochen hat. 2016 war das, glaube ich, wo es da ein Attentat, eine Schießerei in Texas gab, wo ein Scharfschütze eben mehrere Menschen getötet hat und im Nachhinein das FBI für seine Ermittlungen natürlich bei Apple angefragt hat, beziehungsweise sogar vor Gericht gezogen ist, gesagt hat, Apple muss da eine Hintertür einbauen, damit Strafermittlungsbehörden in iCloud-Daten, in Ende-zu-Ende verschlüsselte Daten Einsicht erlangen. Ähnlich ist es jetzt in diesem Fall. Die britische Regierung fordert Apple dazu auf, eine Hintertür einzubauen in seine iCloud und zwar weltweit. Das ist alles nicht öffentlich passiert, sondern ja, so ein bisschen im Verborgenen geschehen und jetzt aber eben ans Licht gekommen. Und Apple ja, weigert sich aus den bekannten Gründen dagegen. Apple sagt, ja, wir haben erstens gar nicht die Möglichkeit, jetzt da nachträglich irgendwie an Daten ranzukommen. Das war auch schon in Texas das Argument. Und zweitens können wir es nicht mit unserem Datenschutzversprechen vereinbaren, eine allgemeine Hintertür in diese Ende-zu-Ende-Verschlüsselung einzubauen.
Ja, also Apple hat es natürlich wieder einigermaßen schlau gemacht. Wenn ich das so richtig verstanden habe, gibt es sogar ein Gesetz dazu, ja, also das sogar nicht öffentlich ist. Ich wusste gar nicht, dass das in Demokratien möglich ist, dass man Gesetze macht, die nicht im Bundesgesetzblatt, ich weiß nicht, wie das in England heißt, so ähnlich, macht, dass das eben möglich sein soll. Und Apple wurde halt aufgefordert, du hast es gesagt, diese TSA-Schlüssel, kennst du die? Die Koffer für die Koffer, damit der Zoll und die Sicherheit am Flughäfen die Koffer aufmachen.
Ja, ja.
So etwas Ähnliches ist es, ja. Da gibt es einen TSA-Generalschlüssel.
In
ja.
digitaler Form.
Genau, richtig. Transportation Security Administration, so heißt das. Und die können dann also jeden Koffer aufmachen und so etwas sollte dann möglich sein. Apple geht jetzt einen anderen Weg, also baut keine Hintertür ein, sodass es dann nicht auch wieder ausgenutzt werden kann von anderen, sondern schaltet einfach diese Verschlüsselung ab für britische Kunden, Kundinnen, Nutzerinnen und Nutzer. Die bestehenden werden aufgefordert, das abzuschalten und neue bekommen es erst gar nicht. Also von daher, das ist natürlich wirklich, wirklich arm und ganz, ganz schlecht, auch im Sinne von Datenschutz natürlich und den wir uns in ganz vielen Jahren ja auch hart erkämpft haben. Ja, also man hat ja schon den Eindruck, dass insbesondere die EU natürlich, die viel gescholtene, von Apple nicht geliebte Europäische Union, aber so etwas durchaus auch ernst nimmt, den Schutz der Bürgerinnen und Bürger in Bezug darauf, dass sie die Freiheit über ihre Daten behalten und das Recht haben, so etwas dann auch kontrollieren zu können und zu wissen, wer wo wie welche Daten bekommt von mir. Also von daher, ja, ganz, ganz schlecht und ich hätte es lieber anders gehabt, aber das ist ja nicht ohne Beispiel. In anderen Ländern gibt es ja auch Gesetze, die dann Apple daran hindern, bestimmte Datenschutzstandards einzuhalten. Stichwort China, weil dort gibt es natürlich auch eine iCloud, aber von einem angeboten von einem chinesischen Partner, ja, von Jisoo Cloud Big Data, wenn ich das so richtig ungefähr so richtig ausspreche, dass da dann natürlich den Zugriff erlaubt der chinesischen Regierung. Also das heißt, das ist nicht ohne Beispiel. Das funktioniert noch ein bisschen anders, weil es halt der Partner ist und nicht Apple selbst, aber nichtsdestotrotz, also Apple passt sich dann schon auch den lokalen Gegebenheiten an und den Gesetzen, die in dem Land herrschen. Und naja, das ist natürlich auch verständlich, warum Apple das macht. Ja, die möchten ihre iPhones verkaufen und nicht irgendwie Grundsatzfragen der Regierungsführung oder der Demokratie verhandeln. Von daher, ja, schlecht für uns, schlecht für die Briten, glaube ich tatsächlich. Schauen wir mal, wie das ausgeht, auch innerhalb der EU.
Ja. Wie gesagt, ist ein laufende Geschichte, da wird es auf jeden Fall noch Entwicklungen geben. Und du sagst es gerade in der aktuellen Zeit, in der sich ja, weltpolitisch einiges ändert, wo man sich vielleicht auch nicht immer sicher sein kann, was irgendwie als nächstes passiert, ist das ein Thema, was man einfach ganz, ganz, ganz vorsichtig behandeln muss. Apropos.
Kommen wir zum nächsten. Ich habe eine schöne Überleitung.
Dann bitte.
My home is my castle, wie die Engländer so gerne sagen. Also zu Hause sollte alles sicher und gut sein. Es gibt vielleicht neue Smart Home-Geschichten.
Ja, genau. Und gerade in dem Bereich setzt Apple natürlich auf Sicherheit. Wir haben ja schon mal über eine smarte Türklingel berichtet, die dann mit Face ID entsperrt werden soll. Dazu kommen wir auch gleich nochmal, aber jetzt, weil es eben gerade aktuell ist, in iOS 18.4 sind Hinweise im Code gefunden worden, die auf ein, ja, Roman hat es in der Berichterstattung, ein Homepad hinweisen, also ein HomePod mit iPad, Tablet, Display in irgendeiner Form, wie auch immer daran montiert. gibt es jetzt erste Hinweise, was aber nicht heißt, dass wir das schon bald zu sehen bekommen. Ich glaube, Mark Gurman war es, der davon ausgeht, dass es erst Ende des Jahres zu uns kommt. Aber ja, du hast das angesprochen, es passt so ein bisschen in die Smart Home Offensive, die Apple da startet, neben diesem HomePad mit quadratischem Display. Ich glaube, ein A18 soll drin sein, um eben auch Apple Intelligence ausführen zu können. Eine Kamera inklusive Gestensteuerung, also so weit ist schon einiges bekannt. Ich bin da gespannt drauf.
Jetzt habe ich mal gerade verstanden, was ein iPad ist, was ein iPod war. Jetzt kommst du noch mit HomePod, den haben wir schon, und mit einem HomePad.
Ja, ja.
Dann fange ich ja von vorne an. Ich bin so langsam, aber sicher bin ich ein bisschen verwirrt.
Ja, das ist, aber das gut, ist wirklich. Okay. Apropos Verwirrung, ich habe mir das vorhin auch noch mal überlegt mit iPhone 16, iPhone 16e, iPhone 16 Plus, dann den zwei Pro-Modellen. Nächstes Jahr soll ein 17 Air dazukommen. Dann haben wir ein 17e Air normal. Also irgendwann ist auch mal gut. Ich finde, da sollte Apple mal wieder ein bisschen geradliniger unterwegs sein.
Aber ich habe ja das Geheimnis gelüftet, wie der Name zustande kommt. Das habe ich auf applepage.de geschrieben. Wer da mal nachguckt, Stichwort Kolumne, der kann erfahren, wie der Name zustande kommt.
Das stimmt, die Kolumne kommt am 1. März, das heißt wahrscheinlich zeitgleich mit unserem Podcast, relativ zeitgleich. Schaut dann auf jeden Fall mal bei Applepage rein. Ist wie immer sehr, sehr gut formuliert und sehr, sehr gut geworden. Ja, aber kommen wir zurück zu den Bemühungen Apples im Home-Bereich. Also wie gesagt, HomePad kommt auf jeden Fall dieses Jahr. Was ja auch noch so ein bisschen in der Gerüchteküche brodelt, ist diese Steuerzentrale, die so ungefähr zweimal so groß sein soll wie ein iPhone 16 Pro Max, was glaube ich, auch quadratisch. Und dann eben eine smarte Türklingel, die mit Face ID entsperren soll. Und da gab es jetzt heute, was heute oder gestern, auf jeden Fall ganz, ganz frisch, wir nehmen am Donnerstagabend auf, ein Gerücht auf X von einem Leaker namens Kosutami, der ja ganz mysteriös darauf hinweist, dass diese Türklingel mit MagSafe ausgestattet sein soll. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, was will ich mit MagSafe an einer Türklingel?
Ja, keine Ahnung. Wahrscheinlich muss man sein iPhone dann dranhalten oder
ja,
so.
Ja. Also ja, okay. Zur reinen Befestigung kann ich es mir nicht vorstellen. Da wird ja jeder an der Tür vorbei rennen und irgendwie meine Klingel mitnehmen. Zum Aufladen, ja, Mai, also so Türklingeln halten ja in der Regel mit einer Ladung relativ lang. Ob man es dann die zweimal im Jahr per MagSafe laden muss, ich weiß es nicht. Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, dass Apple tatsächlich jegliche Form von USB-C-Port vermeiden will, weil das dann vielleicht eine Schwachstelle darstellen könnte, über die dann irgendjemand, der sich an meiner Türklingel zu schaffen macht, mit entsprechendem Werkzeug, da irgendwie reinkommt. Und vielleicht ist so ein USB-Port auch nicht optimal für die Feuchtigkeitsresistenz. Also ja, irgendwas in die Richtung wird es sein. Aber auch da.
Aber würdest du dir denn eine smarte Türklingel von Apple an deine Wohnung, an deine Haustür
schrauben? Also ich bin prinzipiell da überhaupt nicht im Markt drin, weil ich in einer Mietwohnung wohne, wo sowas ja überhaupt nicht umsetzbar ist. Ich sage jetzt mal, wenn ich irgendwo in einem Haus alleine wohnen würde, würde ich mir das mal anschauen. Ich finde sowas eigentlich immer ganz cool. Vor allem halt die Möglichkeit, wenn du irgendwie joggen gehst und dann über deine Watch einfach wieder reinkommst und keinen Schlüssel irgendwie mittragen musst. In so einem Fall ja, aber da bin ich wirklich die falsche Ansprechperson. Wie sieht es bei dir aus? Bist du generell Smart Home-mäßig? Bist du da ja, gut aufgestellt?
Ja, nicht so wie ich es gerne möchte, was daran liegt, dass ich nicht alleine wohne. Hier, ich hatte tatsächlich auch schon so ein smartes Türschloss irgendwie dran. Das musste ich wieder abbauen, nachdem es zweimal nicht funktioniert hat. Da hat meine Frau dann gestreikt und hat gesagt, nein, ich will wieder einen ganz normalen Schlüssel haben. So ist das dann, also ausprobieren, ja, aber nee, tatsächlich würde ich das auch nicht so ohne weiteres machen. Aber wenn es so etwas gibt und dann schon eher von Apple als von irgendeinem anderen Fremdanbieter, also da würde ich dann Apple noch ein bisschen mehr vertrauen, auch was Gutes und technisch Ausgereiftes und Funktionierendes zu machen, was dann auch noch sicher ist. Also von daher. Gut. Ja. Aber Apple TV wird ein Update bekommen und es wird ja bald in jeder Teekanne, in jeder Milchkanne, so hieß der Spruch früher, Internet an jeder Milchkanne.
Apple Intelligence an jeder Milchkanne, ja, du sagst es.
Ja, genau, ja, richtig. Also es scheint ja so zu sein, dass Apple Intelligence in alles und jedes reinkommt, wo ein Apfel drauf ist. Das heißt ein Apple TV auch, ja, oder?
Soll auch ins Apple TV kommen, gibt aber noch keine Infos dazu, nur dass es eben 2025 auch soweit sein wird. Wahrscheinlich alles irgendwie gesammelt auf einer September iPhone Keynote. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja, auch da wird es dann irgendwie möglich sein, sage ich jetzt mal, da kommen wir dann auch gleich nochmal dazu, weil da gestern was ganz Spannendes vorgestellt wurde am Mittwoch, dass du zum Beispiel dann per Sprachbefehl irgendwie in Filmen rumspringen kannst und sagen kannst, hey, ich schaue gerade diesen Film an, zeig mir mal die Szene, wo der Schauspieler irgendwie ein Lied singt oder was weiß ich. Und dann kann die KI da eben schauen, wo das ist und führt einen direkt dahin. Das ist schon ganz cool. Auch dann die Fähigkeit, irgendwie Konversationen zu führen. Alles nicht schlecht. Du hast es gesagt, es wird überall irgendwie reinkommen, auf kurz oder lang. Was jetzt aber schon da ist, und da gibt es quasi einen weiteren Konkurrenten, der Apple mindestens einen Schritt voraus ist, das ist Amazon. Die haben am Mittwoch vorgestellt, ich möchte jetzt den Namen nicht aussprechen, sonst klingeln bei euch die Geräte, aber den Sprachassistenten Plus von Amazon, der schon lang spekuliert wurde, ist jetzt endlich da. Kommt auch schon relativ bald, schon im März 2025, allerdings vorerst nur in den USA. Muss man mal schauen, wie dann diese Ausrollwelle, wann die zu uns rüberschwappt. Ja, und es ist... Es ist nicht
kostenlos.
Es ist nicht kostenlos, ne? Genau. 20 US-Dollar im Monat. Ganz schön happig, wie ich finde. Wenn man ein Prime-Abo besitzt, dann ist es mit drin. Da bin ich mal gespannt, wie lange sie da den Preis halten können.
Ja, ich glaube, das ist genau diese Taktik, die in die Prime-Abos zu drängen.
Ja, denke ich auch. Was ganz schön ist, finde ich, ist die Aussicht, dass es auf relativ vielen Echo-Geräten laufen soll. Jetzt aktuell oder zu Beginn erstmal nur auf dem Echo Show in den Größen 8, 10, 15 und 21 Zoll. Das sind diese Displays, die man sich da an die Wand hängen kann, und ich glaube per Fernbedienung und Touch. Ich weiß es nicht, ich bin nicht drin im Echo-Ökosystem. Aber damit ist das wohl kompatibel, und es soll auch auf Fire TV und Fire Tablets laufen. Was mich in dem Zusammenhang ein bisschen stutzig gemacht hat, ist, dass es anscheinend diesen Arbeitsspeichermangel bei Amazon nicht zu geben scheint. Bei Apple ist es ja so, man braucht mindestens den A17 Pro und 8 GB RAM. Irgendwie, ja, macht Amazon das anders. Aber da, ja, wird sich zeigen, auf welchen Geräten das dann tatsächlich kompatibel ist. Da bleibt man noch nämlich relativ offen. Ja, aber wie gesagt, im März 2025 wird es dann soweit sein. Ich bin mal gespannt, wie das so wird.
Ich schätze mal, dass natürlich dann ganz viel nicht auf den Geräten laufen wird, sondern in der Cloud oder eben auf dem Server laufen wird. Von daher kommt man dann wahrscheinlich auch mit ein bisschen weniger Hardware-Power dann in dem Gerät selbst auch. Ja, auf jeden Fall, das war sehr, sehr spannend, und ich glaube, Amazon hat dann auch tatsächlich mal so gezeigt, was es kann, ne? Zuletzt gab es ja sehr viele negative Berichte über Axel F. Und dass sie eigentlich immer dümmer wurde, was vielleicht genau damit zu tun hat, dass sie alle an Axel Plus gearbeitet haben. Von daher, ja, schauen wir mal. Also ich denke mal, wir sehen, dass da die großen Big Tech alle dran sind, etwas zu bauen. Und ich denke mal, diese KI-Welle, die wird noch ganz schön auf uns zukommen und rollen.
Ja, denke ich auch. Um das nicht zu vernachlässigen, gehen wir vielleicht mal kurz auf die Features ein, die da jetzt möglich sein werden. Das große Ding ist natürlich Konversationen mit dem KI-Bot, wie man das von Google, Gemini oder ChatGPT kennt. Da werden dann eben wohl recht natürlich wirkende Konversationen möglich sein. Und was ich ganz cool finde,
ist quasi die Unabhängigkeit von Geräten. Das heißt, wenn du mehrere Echo-Geräte in deinem Haus rumstehen hast, vielleicht noch irgendwie ein Fire TV-Stick und das irgendwie noch an deinem Computer aktiviert hast, dann kannst du quasi eine Konversation führen, die dann von Gerät zu Gerät mitgenommen werden kann. Und das fand ich eigentlich ganz cool. Das ist so ein bisschen so ein Apple-Ökosystem-Feature. Das hätte ich mir eigentlich gewünscht, dass ich hier vielleicht irgendwie, keine Ahnung, im Bad auf dem kleinen HomePod irgendwie die Anfrage starte, die ich dann an meinem Schreibtisch am Mac irgendwie fortführen kann. Also das würde mich wundern, wenn Apple nicht auch sowas in die Richtung macht.
Ja, cooles Ding. Gut für Apple, dass sie durchaus Konkurrenten haben, die ihnen da hinterher sind und mal zeigen, wie es gehen könnte.
Ne? Ja, definitiv.
Schauen wir mal. Das Ding muss ich mir auf jeden Fall, sobald es rauskommt, hier auf Deutsch, ja, auf Englisch vielleicht auch, werde ich es mir einfach mal ausprobieren und mal gucken, wie es geht.
Ja. Mit Blick auf die Zeit, wir sind schon bei einer Stunde fast.
Wir sind schon bei der genau. Stunde, die wir uns vorgenommen haben. Bleibt uns die Tops und Flops noch zu machen, oder? Okay, was hast du an Top? Hast du was mitgebracht?
Ich habe ehrlich gesagt diese Woche keine Tops und keine Flops. Ich habe nur eine Serienempfehlung und zwar White Lotus, eine Serie auf Sky bzw. Wow. Ich weiß nicht, kennst du die? Hast du die gesehen?
Nee, noch nicht. Habe ich noch nie gehört.
Also es ist wirklich ganz cool. Ist jetzt aktuell die dritte Staffel angelaufen. Die ersten zwei waren wirklich sehr erfolgreich. Ist immer an einem anderen Drehort, aber eigentlich immer nach dem gleichen Prinzip. Es fängt immer an, dass du einen Aufreger vorneweg genommen siehst. In den ersten zwei Staffeln war das jeweils ein Todesfall, ein Mord, eine Leiche. Und dann wird eben im Laufe der Staffel so ein bisschen aufgearbeitet, was passiert. Das Ganze findet statt in sehr luxuriösen, hochpreisigen Resorts. Das ist so ein bisschen, im Urlaub findet das statt. Und es gibt verschiedene Erzählstränge, meistens irgendwie von einer Familie, von einem Pärchen, von einer Freundesgruppe, die so ein bisschen parallel laufen und sich immer wieder kreuzen. Und am Ende weiß man dann eben, was passiert ist. Das ist ganz cool so zum Mitfiebern. Wie gesagt, auf Sky und Wow, jetzt in der dritten Staffel. Das ist meine Serienempfehlung.
Ich habe gerade parallel mal geschaut. Die zweite Staffel spielt in der Heimat meiner Familie. Hast du das gesehen?
Das ist ja witzig. Ja, also es spielt in Italien am Mittelmeer, in so einem Mittelmeerstädtchen, nehme ich jetzt mal an.
Auf Sizilien.
Das ist ja witzig. Das witziger Zufall, da musst du auf jeden Fall dann reinschauen.
Ja, muss ich ja mal reingucken. Vielleicht erkenne ich das ein oder an. Okay, ja, sehr schön. Vielen, vielen Dank dafür. Okay, dann was hast du nochmal mein Top der zwei Wochen vielleicht? Ja, wir sagen immer Top der Woche, aber tatsächlich haben wir ja nur alle zwei Wochen. Also zwei Wochen, Top der zwei Wochen. Was hast du auf deinem iPhone 16 Pro, hast du,
jo,
ne? Was hast du auf dem Action-Button?
Ich habe das schon mal in der Folge mit Roman angesprochen, dass ich da ein ganz wildes Konstrukt aus Wenn-Dann-Shortcuts mit draufgebaut habe, der quasi in jedem Fokus, den ich dann für zum Beispiel für einen Sport oder wenn ich daheim bin oder wenn ich unterwegs bin, jedes Mal was anderes macht. In den verschiedenen Sportarten wird dann ein Menü aufgerufen, wo ich dann zum Beispiel das Training starten kann, ohne an die Uhr hinlangen zu müssen. Das Training auch beenden kann. Hier so solche Sachen wie Always On und Stromsparmodus schnell einstellen kann. Also wirklich so ein Menü, wo ich einfach so ein Schnellzugriff-Menü, würde ich sagen, kontextabhängig.
Ja, sehr cool. Und ich dachte, ich könnte punkten mit meinem als Top, dass der da natürlich da überhaupt nicht anstinken kann und vollkommen langweilig ist und die halbe Menschheit schon drauf hat. Ich habe mir die ChatGPT-Konversation draufgepackt. Das heißt also, wenn ich den Knopf drücke, dann habe ich ChatGPT im Sprachmodus und kann mich mit ChatGPT unterhalten, was super gut funktioniert und ich auch wirklich mehrfach am Tag brauche. Alles gut, ich wollte punkten, aber da war es. Also, kommen wir zum Flop der Woche.
Ja, ja. Nee, ich habe mir das tatsächlich auch überlegt, dass das irgendwie ganz cool wäre, wirklich so einen einfachen
Knopf, der halt wirklich auch nur eine Sache macht, aber ich habe mittlerweile so viel Zeit und Mühe investiert in diesen Shortcut, dass ich mir denke, ja, da bleibe ich jetzt auch dabei. Und es ist auch wirklich oft praktisch und ich finde es einfach cool, dass du von überall die Möglichkeit hast, darauf zuzugreifen. Aber ja klar, ChatGPT-Integration ist natürlich super. Wird sich dann über Iris mit dem finalen iOS 18.4, darüber werde ich das dann auf jeden Fall nutzen, ja.
Ja, so, das wäre natürlich wirklich so ein Punkt für Apple Intelligence, dass Iris mir das vorschlägt, aus meinem, gefiltert aus meinem Nutzungsverhalten. Ich mache immer das und das und hier habe ich jetzt einen Befehl für dich, der auf Kurzbefehle basiert. Möchtest du das nicht so dann irgendwie haben, dann dabei, ne? So, dass wir dann
das
richtig,
ist Zukunftsmusik,
richtig
ja.
intelligent und richtig schlauer, ja, wenn so etwas dann gehen würde. Ich habe gehört, tatsächlich gibt es das schon, so bei Samsung scheint das noch einigermaßen zu funktionieren auch schon. Okay. Also das wäre für mich dann wirklich auch ein Mehrwert, dann Apple Intelligence. Ich habe es am Anfang schon ganz kurz angeteasert. Es gibt eine Folgegeschichte, Markus, AirPods-Geschichten Teil 2. Ich habe meine AirPods wieder verloren. Nein, ja, tatsächlich, ich habe AirPods verloren. Super gut. Ja, passiert mir scheinbar mehrfach. Aber diesmal, anders als beim letzten Mal, war es nicht nur das Case, sondern komplett, also Hörer und das Case. Und ich konnte sehen, wo sie sind. Wo ist? Die waren nämlich bei uns im Rathaus.
Im Fundbüro, oder?
Am Wochenende, Freitagnachmittag habe ich es gemerkt und dann geguckt. Oh, im Rathaus. Ja, da war ich erstmal nicht nervös, weil, naja, Rathaus ist insofern jetzt erstmal seriös. Und tatsächlich hat die jemand im Fundbüro abgegeben. Und ich konnte sie dann wieder holen. Dann, das ist dann so ein Verwaltungssack. Man muss eine Gebühr bezahlen und eigentlich muss man auch Finderlohn bezahlen. Weißt du, wie hoch der Finderlohn dann ist? Dann gibt es so eine Staffelung bei Dingen, die so ein bisschen mehr wert sind. Ich glaube, über 500 Euro oder so, aber bis 500 Euro. Und das sind die AirPods ja. Der beträgt dann 5%. Also das heißt, ich hätte dem Finder 9,95 Euro zahlen müssen als Finderlohn. der oder die hat es halt aber anonym abgegeben. Von daher vielen, vielen Dank ja dafür, meine AirPods wieder abgegeben zu haben. Ich habe sie wieder mit der Verwaltungsgebühr, die ich bezahlt habe. Und ist auch alles gut. Das heißt, an der Stelle das Happy
End. Sehr gut, sehr gut. Entwickelt sich der Flop der Woche doch noch zu was Positivem. klingt auf jeden Fall sehr bürokratisch mit dieser Finderlohn-Geschichte. Das wundert mich aber ehrlich gesagt nicht.
Ja. Naja. Steht im bürgerlichen Gesetzbuch. Ich habe es extra nachgeguckt.
Sehr gut, sehr gut. Ja gut, mit Blick auf die Zeit können wir dann, glaube ich, unsere Zuhörenden entlassen für heute. Haben ganz gut die Themen heute untergebracht. Ich hoffe, ihr hattet Spaß daran und freut euch genauso auf Apple Intelligence wie wir. Ich sage an der Stelle nur Grüße aus München und das letzte Wort hat der Marco.
Ja, schöne Grüße aus dem schönen Ruhrgebiet. Wir hören uns dann, wenn ihr wollt, in 2 Wochen wieder. Ciao.
Das war der Apfelplausch. Schön, dass ihr dabei wart. Bis nächste Woche. Diese Sendung ist lizenziert unter Creative Commons. Namensnennung, keine Bearbeitung. 3.0